über unsere Grenzen rausgeht. Und dann frage ich mich manchmal, meine Lieben, warum fangen wir nicht früher damit an? Warum fangen wir nicht früher damit an und sagen, Herr, eigentlich, ich möchte die eigentlich noch. Ich könnte eigentlich jetzt schon noch etwas geben. Aber ich vertraue jetzt trotzdem auf dich. Dann ist mir so vorhin so ein bisschen, nicht ein bisschen, ist mir so durch den Kopf gegangen. Wir sind in unserer Predigtreihe, der letzte Teil, der dritte Teil von der Waffenrüstung Gottes. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Schaut, jetzt ist er da. Er ist ein bisschen breiter geworden. Dunkt es mich. Aber dem ist gut gegangen. Der hat genug zu essen gehabt, wenigstens. Ja, das ist der andere. Das ist gut. Wir haben letzten Sonntag gehört, haben wir das nochmal aufgenommen, so, für was brauchen wir die Waffenrüstung überhaupt? Weil der Find versucht, uns abzulenken. Der versucht, uns dazu zu bringen, dass wir uns nur noch um uns selber drehen, um unsere Probleme, um unsere Schwierigkeiten, um unsere Wehwehli da und unsere Boboli da und auch unsere schlimmen Sachen, die wir erlebt haben, damit wir für ihn nicht gefährlich werden. Ja. Und das ist vielleicht eine Botschaft, die du zuerst einmal einfach musst einmal schlucken, einmal nehmen. Wir können gefährlich werden für den Find. Bedrohlich werden für den Find. Und die ersten drei Sachen, die wir jetzt so angelegt haben, was ist das gewesen? Wer weiss das noch? Der Gurt, was für ein Gurt? Gürtel, so ein bisschen, um die Hose oben behalten. Der Gurt der Wahrheit, wo was bedeckt? Die Lenden, und was sind Lenden? Unsere innere, unsere Haltung, unsere Gesinnung. Das, was tiefst innen ist, das wird geschützt durch die Wahrheit. Wer hat, ich habe ja das letzte Mal so eine Frage drauf geschrieben, was ist das für eine Lüge, die ich glaube? Oder bis jetzt geglaubt habe? Und was ist die Wahrheit Gottes dem gegenübergestellt? Hat jemand das gemacht? Habt ihr das euch das überlegt? Was für eine Lüge gibt es und was stelle ich für eine Wahrheit dem gegenüber? Wir müssen jetzt nicht die Hand aufhaben. Aber ich bin gestern am Pastorentreffen gewesen mit dem Gordon MacDonald und nachher auch am Abend am Vortrag von Gordon MacDonald. Ich habe gefunden, ich lasse mir das jetzt nicht entgehen. Das ist das Erste, was man streicht, wenn man so viel zu tun hat. Aber ich habe gedacht, ich brauche Nahrung. Ich brauche Nahrung. Und dort hat in dem Pastorentreffen hat auch jemand gesagt, wisst ihr, wenn wir etwas entscheiden, dass wir etwas umsetzen wollen, dann müssen wir uns entscheiden, das innerhalb der nächsten 48 Stunden zu tun oder in den Weg zu leiten, anzufangen, weil sonst versandet es. Also, und mich tut es so wichtig, wenn wir etwas erkennen, dass wir es umsetzen. Wir haben auch gehört das letzte Mal, dass der Jude hat nur etwas gelernt, wenn er es auch macht. Und wir könnten sagen, ein Christ hat nur etwas gelernt, wenn er es auch macht. Weil sonst hat er nicht wirklich gelernt. Oder? Was ist der zweite Rüstungsgegenstand, den wir haben? Da. Der Panzer der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Mögt ihr das noch erinnern? Und was steht dort? Genau. Das eine ist, dass wir sind ja durch das Blut Jesu Christi sind wir gerecht gemacht, dass wir auch gerecht leben können. Oder? Erst durch das wird das möglich. Und was ist Gerechtigkeit? Was habe ich am Sonntag gesagt? Dass wir ein Leben leben in Einklang mit Gott. Mögt ihr euch vielleicht die Stelle erinnern, wo der Zacharias und Elisabeth beschrieben werden, die zwei sind gerecht gewesen, sie sind in allen ihren Taten und alles so gewandelt, wie es vor dem Herrn richtig ist. Und dann habe ich die Frage gestellt, was willst du umsetzen von dem, was du weißt, das umsetzen, was du mal gehört hast oder wo dir mal aufs Herz ist gekommen? Das Dritte, die Stiefel der Bereitschaft des Evangeliums. Wir sollen die Stiefel anlegen von der Bereitschaft vom Evangelium, wo das Evangelium bei uns ist, uns trägt und wo das rausgeht, wo die Kraft vom Evangelium, von der frohen, wohltuenden, heilsamen Botschaft von Jesus Christus kann rausströmen zu unseren Nachbarn, Freunden, Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen und so weiter. Dass wir jederzeit einfach bereit sind, das, was wir erleben, einfach auch zu sagen und danach zu handeln. Und dann habe ich auch auf jede Frage gestellt, wo gibt es jemanden in eurer Bekanntschaft, die VIPs, oder, die ich beschrieben habe, Very Important Persons, was brauchen die? Die Bereitschaft oder die frohe Botschaft. Wo brauchen sie die frohe Botschaft? Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht die ganze Predigtzeit verbrauche, um die letzte Predigt aufzuschaffen, weil jetzt gehen wir weiter. Die ersten drei Sachen, die kann man vorstellen, das sind die Sachen, die der Soldat einfach mal anlegt, zur Grundausrüstung. Ja, wie meine, der Panzer, der braucht ein Weile, bis man den angelegt hat, oder? Also den legt man mal an und dann Gurt, vielleicht zuerst den Gurt und Stiefel und dann Panzer. Und dann ist man mal grundsätzlich mal parat. He? Und die nächsten drei Sachen, dort geht es darum, wenn wir in Krieg ziehend. Wenn wir in Kampf ziehend. Ja, wenn du den Helm hast, hast du nicht die ganze Zeit auf dem Kopf. Aber wenn du sagst, so, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt ziehen wir in Kampf. Dann fangen wir an. Und dann bei alledem, sagt der Paulus, ergreift den Schild des Glaubens. Ja, da hat man ja auch nicht irgendwie Touren in der Hand, sondern da hat man in der Hand, wenn es darum geht, in den Kampf zu ziehen. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das Schild. Wenn ihr das so vorstellt, das Schild, das ist eigentlich ein grosser Schild sein. Ich weiss nicht, vielleicht ist es sogar noch ein bisschen grösser gewesen, aber hinter dem Schild ist ein grosser Teil vom Körper versteckt. Wenn wir im Griechischen lesen, heisst es der lange Schild des Glaubens. Und das war wahrscheinlich noch grösser gewesen, da hat sich die können wirklich dahinter verstecken. Vielleicht wisst ihr, kennt ihr die Schildkrottformation, gell? Oder der Angriffsdreieck von den Römern, die waren komplett verdeckt mit dem Schild. Dort sind die so hergestanden, vorne Schild, rundum, oben durch Schild. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. So wie beim Asterix und Obelix kommt das amigs. Also komplett geschützt. Und der Find, der schiesst feurige Pfeile ab. Ein Pfeil an sich ist schon, wenn du von einem Pfeil getroffen wirst, das ist schon heftig. Aber von einem feurigen Pfeil. Oder der ist in Teer, ist der dreht und dann anzündet. Und das brennt dann weiter, wenn er steckt. Und das gibt verheerende Schäden. Und wenn man nicht gerade an der direkten Folge vom Pfeil stirbt, dann macht das Feuer auch noch gerade viel. Gerade noch mal mehr. Darum ergreift den Schild des Glaubens. Was ist denn Glaube? Im Hebräer 11, Vers 1 lesen wir, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also, eine Verwirklichung von dem, wo man hofft, und es überführt sie von Sachen, die man nicht sieht. Beweiset den Glauben. Den Glauben kann man nicht beweisen. Und wenn man es beweisen könnte, dann wäre es auch kein Glauben mehr. Der Glaube kommt erst dann zum Tragen, wenn er geprüft wird. Und der Glaube muss auch genährt werden. Ich weiss nicht, ob ihr das Bären- und Leue-Prinzip kennt. Wer kennt das Bären- und Leue-Prinzip? Schon mal gehört? Nicht? Ja, wir haben versucht, wieder Bären einwandern zu lassen. Oder? Das ist nicht so gelungen. Mit Leue warten wir noch ein bisschen. Der David, der junge David, was glaubt ihr? Der ist ja zum König gekommen, zur Schlachtformation, und da hat er gesehen, da der Goliath, wo da der Gott von den Israeliten verspottet, und der hat gesagt, hallo? Sicher nicht? Ich gehe dem schon und sage dem, was Sache ist. Stell dir vor, der Glaube, den David hatte, der ist mit einer Steinschleuder, 5 Steine, ist der dem Goliath entgegen. Ich fand, nein, die Rüstung, die brauche ich nicht. Also, so einen Glauben will ich haben. Und der Glaube hat verhebt. Was denkt ihr, ist es die erste Herausforderung gewesen, die David hat meistern musste? Nein. Der war Schafhirt. Und der musste gegen Bären und Leue zuerst aufnehmen. Und er hat erlebt, wie Gott ihm beisteht, bei den Bären und bei den Leuen und vielleicht auch bei den Wölfen zuerst mal. Und erst dann ist er vor den Goliath gestanden. Und wisst ihr, Gott verlangt von uns nicht, dass wir zuerst einfach so riesige Glaubenshelden müssen sein. Sondern er will, dass wir Glauben im Kleinen anfangen zu leben. Dass wir unseren Glauben nähren. Wie können wir unseren Glauben nähren? Indem, dass wir kleine Glaubensschritte einfach wagen. Indem, dass wir Sachen schon mal bei den kleinen Sachen mal anfängt und sagt, und jetzt vertraue ich auf dich, Jesus, dass du mir da hilfst. Jetzt gerade in dieser Zeit, wo es so schwierig war, Herr, ich schaffe das nicht. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Und wenn wir da erleben, wie Gott wirkt, dann wächst unser Glaube, dann ist unser Glaube genährt. Oder wenn jemand krank ist, ja, wie können wir unseren Glauben nähren? Indem, dass wir für den Kranken beten. Ja, das ist ein Wagnis. Ja, man kann schon für einen Kranken beten, dass es dass er sich ein bisschen wohl fühlt. Und dass Gott ihm hilft, Krankheit zu tragen. Aber wir können auch für ihn beten und bitten. So, und Herr, ich bitte dich, dass du ihn gesund machst. Und wenn er gesund wird, was passiert mit unserem Glauben? Er ist gestärkt. Und es ist natürlich immer so, Gott ist souverän in diesen Sachen. Aber wenn wir nie anfangen, so Sachen im Glauben auch zu tun, dann werden wir es auch nie erleben, wie es passiert, wie es geschieht. Nähren wir unseren Glauben. Die feurigen Pfeil, wenn wir in der Bibel lesen von Pfeil, dann sind meistens Menschen gemeint mit Pfeil. Oder es heisst ja auch, dass ein gottesfürchtiger Mann wird viele Pfeile im Köcher haben. Und gemeint sind dann Söhne, Kind, Nachkommen. Feurige Pfeile sind Menschen, die angezündet sind, zum Zerstörung anrichten. Und die greifen uns an und versuchen, an dieser Identität auch zu rütteln, auch zu kratzen, an uns zu verletzen, innerlich. Und dann, wenn wir immer wieder daran denken, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, immer wieder daran denken, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Menschen, die sich zu einem Werkzeug machen lassen. Und wo wir das, was wir im Gurt von der Wahrheit überkommen haben, wo man sagt, wo wir uns genährt haben mit der Wahrheit, wer ich bin in Jesus Christus, dass das dann auch verhebt, das hängt auch am Schild vom Glauben ab. Dass ich sage, und das ist wahr, was in der Bibel steht, dass das so ist. Und dann die Frage zum ersten Punkt. Wie nährst du deinen Glauben? Nehmt das mit als Gedanke. Wie kann ich meinen Glauben ernähren? Dem Futter geben. Damit er kann wachsen. Damit er kann reif werden. Nehmt auch den Helm des Heils. Der Helm, der ist relativ ring ja zum Anlegen. Darum legt man den vor allem, gut, die Römer hatten wahrscheinlich auch sonst angehabt, nehme ich mal an. Aber wenn man in Einsatz gegangen ist, Helm an. Oder? Der Helm schützt unseren Kopf. Und unser Kopf, der ist die Zentrale von allem. Der ist das, was alles steuert. Oder? Dort, wo unsere Gedanken kreisen. Dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, was da unten im Körper passiert. Oder vielleicht unten im Maul. Das ist das, was dort innen passiert. Und das schützen wir mit dem Helm des Heils. Wie sind unsere Gedanken prägt? Durch was sind unsere Gedanken prägt? Sind unsere Gedanken geschützt? Ich möchte euch einen Vers lesen. Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Als es wahr und edel, rein, liebenswert, gerecht, wohllautend ist, das, über das denken nach. Wir dürfen unseren Gedanken nicht freien Lauf lassen. Dürfen wir nicht. Weil aus unseren Gedanken entstehen die Sachen, die nachher in Tat umgesetzt werden. Ja, wo fängt die Sünde an? Im kleinen Finger? Nein. Wir lesen zwar schon, wir hören zwar schon, wenn dem Teufel die kleinen Finger gibst, nimmt er die ganze Hand. Also fängt es vielleicht gleich im kleinen Finger an. Aber ich glaube, mit dem kleinen Finger sind Gedanken gemeint. Dort fängt die Sünde an. Dort fängt die Versuchung an, wird vollendet und gebiert die Sünde. Also dürfen wir unseren Gedanken nicht freien Lauf lassen. Können wir das? Ja, Gedanken, kann man Gedanken? Ja, die kommen einfach, oder? Nein. Die kommen zwar schon. Aber ich kann einem Gedanken sagen, stopp. Hey, Moment. Kommt nicht in die Tüte. So denke ich nicht. Weil das ist falsch. Das ist nicht liebenswert, gerecht, schön, wohllautend, edel ist es nicht, also denke ich es nicht. Wir können unsere Gedanken im Zaum behalten, dass sie zügeln. Das sollen wir. Das müssen wir. Dann können wir uns überlegen, bringen unsere Gedanken heil. Haben wir heilbringende Gedanken? Wo habe ich in der letzten Zeit Gedanken gehabt, die nicht heilbringend sind? Überlegen wir das einmal. Überlegt euch das. Wo habe ich nicht heilbringende Gedanken gehabt. Und dann bringen sie vor das Kreuz. Bringen sie unter das Kreuz. Weil nicht nur die Sachen, die man sieht, ist Sünde. Nicht nur die Sachen, die Auswirkungen haben auf andere, ist Sünde. Aber auch Sachen, die Auswirkungen haben auf mich, ist Sünde. Wenn ich schlechte Gedanken habe, das merkt der andere vielleicht überhaupt nicht. Aber ich werde verunreinigt. Jesus sagt ja auch, nicht das, was reinkommt, macht uns unrein. Sondern das, was rauskommt. Das, was in unserem Herz innen ist. Und bringen wir die Sachen ans Kreuz. Und werden wir frei von dem. Und fangen wir an, unsere Gedanken zu zügeln. Wir können unseren Gedanken sagen, wer da der Chef ist. Gell nicht? Ich möchte euch dazu ermutigen, eure Gedanken, ja, den Zügel anlegen. Und ihr entscheidet, was in eure Gedanken reinkommt und was nicht. Das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Schwert kennen wir alle. Angriffswaffe. Oder? Es ist interessant, der Paulus braucht nicht den Pilum. Oder? Das da. Der Speer. Der Pilum. Braucht er nicht. Das ist interessant. Ich weiss auch nicht warum. Aber wir lesen es jetzt einfach so. Er redet vom Schwert. Jetzt kommt er wieder. Das Schwert vom Geist. Das ist eine Angriffswaffe. Es gibt Leute, die sagen, nein, nein, das ist nur zur Verteidigung. Ja gut, toll. Warum ist es denn so scharf? Warum ist ein Schwert scharf, wenn es nur zur Verteidigung ist? Damit ich kann den Pilum vom anderen abhacken, damit er mich nicht stechen kann. Nein. Damit ich beim Find kann Schaden anrichten. Damit ich den Gegner kann verletzen. Damit ich den Gegner kann umbringen. Ist noch hart, oder? Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Und denen dürfen wir gerne ein bisschen Schaden anrichten, oder? Ihr merkt, jetzt werden wir langsam nicht nur bedrohlich, sondern eben gefährlich. Wir richten aktiven Schaden an mit dem Schwert vom Geist. Wisst ihr, das, die Bibel, ist harmlos. Ja, gut, wenn ich... Ja, die Bibel, die ist harmlos. Ich sage es euch. Solange sie geschlossen bleibt. Ein Schwert ist harmlos, solange sie in der Scheide steckt. Ja gut, vielleicht, wenn man einen Schlag überkommt und sich gerade dreht in dem Moment, dass das Schwert vom anderen auf die Scheide trifft, okay, Glück gehabt. Das Schwert ist erst dann gefährlich, wenn wir es auftun und wenn wir es lesen. Wenn wir das, die Wahrheiten vom Wort Gottes in uns aufnehmen. Und auch dann ist das Wort Gottes harmlos. Gefährlich wird es erst, wenn wir es anfangen umsetzen und anwenden. Gefährlich wird es erst, wenn der Geist Gottes kommt und uns das Wort auftut. Und wenn wir das Wort nutzen. Wenn wir das Wort verinnerlichen. Wisst ihr, ich bin nicht sehr gut. Im so wissen, was genau wo steht. Das bringe ich nicht wirklich so auf die Reihe. Wir haben einmal in einem Basics, haben wir eine Frau, ich weiß nicht, ob jemand dort war, die über den Römerbrief geredet hat. Und das war unglaublich. Wir hätten ihr ein Stichwort geben von einem Vers. Sie gesagt, ah ja, das steht in 2. Korinther 3, warte mal, im 13. oder im 14. Vers. Das war dann der 14. Und das staunt unsereins vielleicht. Und trotzdem, wenn wir unseren Geist genährt haben mit dem Wort Gottes, wenn wir uns das gelesen haben, damit auseinandergesetzt haben, gewisse Versen auch auswendig gelernt haben, es ist nicht von entscheidender Bedeutung, dass wir genau die Adresse kennen, wo es steht. Da gibt es heute genug Hilfsmittel. Aber dass wir wissen, dass es steht. Dass der Geist uns das kann in Erinnerung rufen, wenn wir es brauchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man das auch machen kann. Philipper 4, Vers 8. Wisst ihr, ich bin immer noch ein bisschen Jugendsekretär. Wer mag sich erinnern an Philipper 4, Vers 8? Ja, es kommt langsam. He? Wollt ihr einen Vers auswendig lernen? Nicht. Gut. Gut, lassen wir es sein. Wollt ihr einen Vers auswendig lernen? Jetzt gerade. Also. Der Vers geht so. Hey Mann, pass auf. Auf deine Gedanken. Ich habe mich entschieden und lasse nur rein das, was wahr und edel und rein und liebenswert, gerecht und schön ist. Philipper 4, Vers 8. Ich habe euch die Begriffe aufgeschrieben. Ich habe gedacht, ich bin ein bisschen gnädig mit euch. Punkt 5 ist es, glaube ich. Wahr, edel, was wahr und edel und rein und liebenswert, gerecht und schön ist. Und dann fängt es an mit, hey Mann, pass auf deine Gedanken. Ich lasse nur rein, das was wahr und edel und rein und liebenswert, gerecht und schön ist. Philipper 4, Vers 8. Ich bin das nicht anlesen im Fall. Ich habe das vor etwa 5 Jahren habe ich das auswendig gelernt. Und ich habe es immer noch. Also, alle miteinander. Und wir stehen doch auf dazu, das gibt noch ein bisschen Auflockerung. Und jetzt kommt der Rhythmus dazu. Hey Mann, pass auf deine Gedanken. Ich habe mich entschieden und lasse nur rein, das was war, Philipper 4, Vers. Hey Mann, pass auf deine Gedanken. Ich habe mich entschieden und lasse nur rein, das was wahr und edel und rein und liebenswert, gerecht und schön ist. Philipper 4, Vers 8. Hey Mann, pass auf deine Gedanken. Ich habe mich entschieden und lasse nur rein, das was wahr und edel und rein und liebenswert, gerecht und schön ist. Philipper 4, Vers 8. Sitzen die Herren. In der Toskana könnten wir das machen, genau. Hey Mann, pass auf. Und wenn jemand sagt, hey Mann, pass auf, dann denken wir sofort auf deine Gedanken. Und ich lasse nur rein. Das, was wahr und edel und rein und liebenswert, gerecht und schön ist. Und ihr könnt das nachlesen im Philipper 4, Vers 8. Da haben sogar ich die Adresse behalten können. Und das Wort Gottes ist so eine Schar, so eine gewaltige Sache. Ihr könnt nachlesen im Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Damaszener-Klingenschwert. Ich glaube, Damaszener-Klingenschwert steht nicht, aber Damaszener-Klinge, die ist biegsam und hart gleichzeitig. Sie ist schärfer und trennt Gedanken und den Sinn bis ins Mark. Und deckt auf, gnadenlos, deckt die Wahrheit auf. Stellt uns ins Licht, es ist Licht. Und ich möchte dich ermutigen, fang heute an, deine Bibel wieder täglich aufzutun. Leset nicht nur die Losungen. Und wenn ihr im Losungsbüchli leset, leset auch die anderen Texte, die angegeben sind. Leset das Wort Gottes pur. Und ich bin immer wieder fasziniert, was da daherkommt im Wort Gottes. Entscheid dich heute wieder neu. Manchmal, ich weiss, es gibt Leute unter uns, die machen das jeden Tag, immer. Und das staune ich. Und das ist schön. Und da gibt es einige unter uns, die wieder einmal einen Anlauf gemacht haben und es nicht schaffen. Und ich ermutige euch, nehmt wieder einen Anlauf, fangt wieder an. Nähret euch mit dem Wort Gottes. Weil wir wollen bedrohlich sein für den Feind. Wir wollen gefährlich sein für den Feind. Nicht nur mit einem Sackmesser, sondern mit einem Schwert. Und mir ist gestern etwas hat mir der Herr gezeigt, ich bin überzeugt, das ist der Herr, der mir das gezeigt hat. Ich möchte euch zu der Waffenrüstung. Wir haben von Bedrohung, von Kampf und von so geredet. Und das Wort Gottes ist die stärkste Waffe, wenn sie durch den Geist geführt ist. Und ich glaube, wisst ihr, wie wir können brutal gefährlich sein. Indem, dass wir jeden Morgen aufstehen und sagen, Herr, lass mich ein Segen sein in dieser Welt. Lass mich ein Segen sein in dieser Welt. Wollen wir das? Ein Segen sein. Weil der Österhass, der Feind, der rennt meilenweit davon. Wenn wir ein Segen sind in dieser Welt. Wollen wir ein Segen sein? In dieser Welt. Wollen wir das einander sagen? Wollen wir das einander sagen? Ich will ein Segen sein in dieser Welt. Dimitri, ich will ein Segen sein in dieser Welt. Sagt das einander. Wenn ihr das wollt. Wollt ihr ein Segen sein in dieser Welt? Also sagt einander, ich will ein Segen sein in dieser Welt. Ich will ein Segen sein in dieser Welt. Ich will ein Segen sein in dieser Welt. Durch die Kraft vom Heiligen Geist. Weil ohne ihn geht es nicht. Ich will ein Segen sein in dieser Welt durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und wir werden Land einnehmen. Ich will ein Segen sein. Heute und morgen und übermorgen. Die ganz nächste Woche. Und die in Toskana gehen, hey, das wird schön, wenn wir einander ein Segen sein die ganze Woche. Und auch ein Segen sein für die anderen, die dort auf dem Areal sind, den Menschen, die man begegnet. Stellt euch vor, wir sind, glaube ich, 55 Leute. 55 Segensbringer. 55 Segensbringer kommen und bringen Segen auf San Vincenzo. San Vincenzo wird. Ich weiß nicht, was wird. Und so sind wir bedrohlich, so sind wir gefährlich. So wird der Feind einfach mal müssen Zweite machen. Amen. Amen. Nehmen wir das mit. Nehmen wir das mit. Und ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir.